Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 5. Heute ist bei mir Miriam Janke. Sie ist Mitgründerin von Trileco und Trileco hat sich spezialisiert auf das Thema moderne Kreislaufwirtschaft für Unternehmen in der Dachregion und sie wird uns einiges sehr Spannendes erzählen aus dem Themenfeld Circular Economy, Kreislaufwirtschaft und Green Tech. Und ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns ist.
For us, entrepreneurship is not necessarily about starting or running a business. It's a state of mind, a principle of life, and an approach to dealing with problems. This is 5, your university podcast on female entrepreneurship by the Munich University of Applied Sciences and the Strascheck Center for Entrepreneurship. We strongly believe in diversity. It's just so much more fun and exciting. Diversity in food, in cultures, in places, ways of living, learning, creating and doing things. It's this desire to explore that we all have in us, to see new things, and yes, to be curious to look what's behind the next corner.
Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 5. Heute ist mir virtuell zugeschaltet Miriam Janke. Sie ist Mitgründerin von Trileco und es wird so heute bei uns um die Themen Circular Economy, Kreislaufwirtschaft, Green Tech und ganz, ganz viele spannende Themen gehen. Und ich möchte jetzt ganz herzlich Miriam erstmal willkommen heißen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Dankeschön, Franziska, für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit dir heute das Interview zu führen. Und wünsche unseren Zuhörern ganz viel Spaß.
Genau, das hoffe ich auch. Ja, wir haben ein echt spannendes Thema und ein sehr, sehr aktuelles Thema, denke ich mal, mitgebracht. Also es geht ja insgesamt ganz früh um die Fragestellung, wie können wir nachhaltiger werden, was können Unternehmen dazu beitragen. Und ihr habt euch mit dem Startup Trileco genau in dem Markt positioniert. Erzählt doch uns mal ganz kurz, was ist Trileco, wann habt ihr gegründet und wie schaut's aus?
Genau, auf jeden Fall. Also wir haben 2020 angefangen in Finnland. Gerade auch, weil natürlich die Nordics bekannt dafür sind für Kreislaufwirtschaft, für Nachhaltigkeit und die ganzen grünen Innovationen, würde ich sagen, sage ich mal vermehrt, erstmal aus dem nordischen Raum gekommen sind. Und da haben wir 2020 angefangen in Oulu, das ist ungefähr so 3,5 Stunden entfernt von Helsinki, haben dann das Helsinki Office eröffnet, sind dann runtergegangen im letzten Jahr zum Dachraum, weil hier natürlich ein ungeheures Potenzial schlummert, gerade was die Kombination von Digitalisierung und Nachhaltigkeit, ja, Kreislaufwirtschaft, wie du gerade angesprochen hast, existiert. Und dann haben wir die Trileco Dach unter dem neuen Flughafen in Berlin gegründet und dann kam dieses Jahr noch Spanien dazu, so dass, sag ich mal, die lokale Ebene, auf der wir uns bewegen. Und wir fokussieren uns auf Kreislaufwirtschaft. Das heißt, wir wollen die weltweit erste Sustainability-Plattform werden, Nachhaltigkeitsplattform basierend auf No-Code. Und das ist praktisch das Besondere, dass wir eine No-Code-Plattform haben. No-Code heißt, man muss nicht programmieren, um Applikationen, Workflows, Prozesse zu erstellen. Das heißt, die Plattform wird einfach ins Unternehmen eingefügt, auch wenn Schnittstellen nicht digitalisiert sind. Und dann üben wir hiermit durch anhand dieser No-Code-Plattform verschiedene Lösungen auf, wo wir, immer digitale Lösungen raufsetzen können. Aber alles im Zuge von Kreislaufwirtschaft, Transparenz, mehr Nachhaltigkeit, hat sehr viel mit Daten zu tun und. Ich könnte jetzt auch tiefer einsteigen. Wie sieht's aus? Oder reicht es erstmal fürs erste Mal?
Vielleicht um so ein bisschen die Begrifflichkeiten auch gleich mal da mit reinzubringen. Also für den einen oder anderen, dem jetzt eben Circular Economy oder Kreislaufwirtschaft als Begriff zwar schon irgendwie gehört, aber vielleicht noch nicht so ganz konkret verstanden, sag doch mal hier so ein paar Worte dazu und vielleicht nochmal konkreter irgendwie, was so vielleicht an einem Beispiel, kannst du es vielleicht festmachen, wie wenn ihr ins Unternehmen reinkommt, was dann passiert sozusagen?
Also Kreislaufwirtschaft, Circular Economy, das ist, sag ich mal, ein regeneratives System. Also wir kennen das aus der Natur. the waste of one is the fruit of the other. Und so kann man das praktisch auch im Industriekontext oder im zirkulären Kontext verstehen. Also, dass wir sehr verantwortungsvoll mit Ressourcen umgehen, dass Ressourcen, muss jetzt auch nicht unbedingt jetzt Abfall sein, ja, kann auch, sag ich mal, nicht anfassbare wie Elektrizität und, dass sie, sag ich mal, in einem geschlossenen System fungieren und dass auch gerade, wenn wir jetzt mit dem Müllthema, ja, dass Müll praktisch wiederverwertet wird und, sag ich mal, in diesem geschlossenen System eingeführt wird, also ein regeneratives System. Und nach der Ellen MacArthur Foundation ist praktisch das Kreislaufwirtschaft, Circular Economy das Einzige, ne, also durch die Einführung oder das Wahre, was natürlich dazu hilft, die 2050 Ziele, gesetzten Ziele zu erreichen. Gerade weil wir auch durch erneuerbare Energien nur ungefähr weniger als die Hälfte halt abbilden können, also 45%. Und die andere ist wirklich, dass das Wirtschaftssystem sich ändert, dass wir verantwortungsvoller mit den Ressourcen halt umgehen und. Und wir helfen praktisch Unternehmen, grüner zu werden, indem wir einzelne Maßnahmen implementieren. Also wie gesagt, unser Ansatz ist Transparenz und mehr Nachhaltigkeit, gerade durch unsere Dashboards und durch das Bekommen von Daten, durch Sensoren, weil wir an der Schnittstelle von IoT und künstlicher Intelligenz sitzen, können wir halt wunderbar aufzeigen, was wir für Daten im Unternehmen halt haben, wirklich in Echtzeit, durch die Dashboards. Man kann sich Reports ziehen. Man kann einzelne Maßnahmen, die halt in der NoCode-Plattform integriert sind, zum Beispiel Energy Management, einführen in Unternehmen und praktisch den Energiehaushalt reduzieren. Das wäre jetzt ein Beispiel, was wir sehr groß im Mittelmeerraum machen. Oder dann auch anhand dieser NoCode-Plattform Prozesse optimieren. Ja, Slack-Vermeidung ist ein großer Wortspiel, beispielsweise wenn Fehlproduktionen geherrscht werden und dort jetzt noch alle, die dann vernichtet werden praktisch, kann man halt durch Optimierung von Prozessen erreichen, dass kein Slack mehr entsteht. Oder wir haben halt andere Maßnahmen wie Asset Tracking, 3D Digital Twins, also 3D-Replika und. Aber genau, jetzt für unsere Zuhörer, glaube ich, steige ich jetzt nicht mehr weiter in die Materie ein. Aber man kann sich merken, wir streben an, durch die Einführung der Plattform eine Interconnectivität und Interoperability zwischen den Departments zu erreichen, also dass Daten ausgetauscht werden, dass man viel mit Daten arbeiten kann, weil das meiste, was wir jetzt auch von Konzernen gehört haben, dass die Daten praktisch nicht genutzt werden. Jeder weiß, dass sie existiert, keiner kommt halt wirklich ran. Also dass wir wissen, was ist der Status quo im Unternehmen, wie sind die Ressourcen aufgeteilt und wenn wir wissen, wie das Unternehmen aussieht, Transparenz und Nachhaltigkeit, können wir halt verschiedene Actions tätigen, um halt nachhaltiger zu werden. Und wir schauen halt auch immer, dass halt wir eine Effizienzerhöhung haben und eine Kostenreduzierung. Also dass wir wirklich, dass wir zeigen wollen, dass Nachhaltigkeit nicht teuer ist, sondern wirklich ein super Investment, um halt auch die gegebenen Kosten im Unternehmen halt einzusparen.
Ja, das ist ja eigentlich dann eine super Win-Win-Situation so. Also dass du im Prinzip über diese Datengenerierung sichtbar machen, Prozesse zu optimieren und dann gleichzeitig nur was Positives für das Unternehmen und unsere Umwelt zu leisten. Also habt ihr da eigentlich einen recht interessanten Geschäftsmodellmarkt für euch erschlossen. Vielleicht da die Frage zu dir, also ihr seid ja am Anfang zu zweit gewesen, also wie habt ihr euch kennengelernt und wie kam es eigentlich bei dir dazu, so in diese Green Tech Bereich, in dem Bereich zu gründen?
Also ich muss sagen, ich fand Software eigentlich schon immer cool. Ich habe mir 14 so meine erste Website programmiert. Das war aber so ein kleiner Anknüpfungspunkt, wo ich sage, hätte ich vielleicht gedacht, dass in 10 Jahren, ich bin jetzt 24, in die Branche halt reingehe. Und da ich durch meinen Opa, der mir immer als Kind die ganzen Industrieprozesse oder die ganzen Maschinen erklärt hat, wie das funktioniert, hatte ich dann so einen Industrie-Touchpoint. Und gerade, weil wir in Manufacturing Logistics zu Hause sind und uns eventuell nächstes Jahr in Healthcare reinbewegen, weil es einfach der schnell wachsende Markt ist und man da auch sehr viel Impact hinterlassen kann. Genau, habe ich mich eigentlich so ein bisschen in der Industrie halt, oder was heißt bisschen, habe mich sehr wohlgefühlt in der Industrie Und genau, mit 14 ging es halt los, dann war halt Abi, dann hatte ich eine Marketingagentur, wo ich gesagt habe, ja, neben dem Studium, was kann man machen, so sein Studium zu finanzieren, war auch sehr erfolgreich. Und dann habe ich mich aber nie als Geschäftsführer von einer Marketingagentur gesehen eigentlich. Ich wollte halt wirklich was Gutes für die Welt tun, hört sich immer so ein bisschen salopp an, aber einfach Impact hinterlassen, weil ich so viele Touchpoints, sag ich mal, schon als Kind halt hatte. Und dann war ich kurz in den Nanotechnologie-Space bei Materialoberflächenbearbeitung und da habe ich auch den Hans kennengelernt. Wir haben ein und das andere Projekt halt zusammen gemacht und es hat super geklappt und er hat mich praktisch dann zu den Anfangsmonaten von Trileco mit reingezogen und jetzt sind wir ja drei Gründer, also ne, ich bin einer von den drei Mitgründern, die das praktisch zusammen rocken und was halt sehr, sehr spannend ist, dass ich bin 24, er ist 60 jetzt, also wir haben einen hohen Altersunterschied, aber passt eigentlich super, weil er super viel Erfahrung gerade in der Industrie hat. Ja, er hat 38 Jahre nichts anderes gemacht als Enterprise Software oder Solutions gebaut. Und in dem Sinne spielen wir uns da die Bälle zu und ergänzen uns auf tolle Art und Weise.
Und ich schätze, ihr arbeitet praktisch remote, oder? Wie läuft das Ganze so, Gründen im Remote und dann auch nur über verschiedene Länder hinweg? Wie geht's euch damit?
Also jetzt geht's uns sehr gut. Also es war ja so eine, Trileco ist ja so eine Art Corona-Baby, würde ich das mal sagen, ne? Also in der Corona-Zeit entstanden und da, wie so alle im Homeoffice halt waren, war das, sag ich mal, der Situation geschuldet, wo man sagt, okay, wir müssen ja eh alle digital arbeiten. Und wir haben die Büros in Finnland, hier und im Schönefeld Flughafen in Spanien. Aber da natürlich remote arbeiten, gerade auch, weil wir als eine Einheit fungieren, ne, verschiedene Zeitzonen, ganz viel online mit den anderen Partnern einfach uns austauschen müssen, ist halt die remote digitale Situation für unser Setting am besten. Und natürlich auch als kleines Benefit für alle Leute, die mitarbeiten, dass halt die reisen können und wenn sie halt wollen oder mal zu Hause wirklich bei ihrer Family, where they're grown up, ne, sag ich mal, da einfach arbeiten können. Also es gibt eine bestimmte Flexibilität. Aber wir haben natürlich auch unsere Meetings, ne, unsere Kick-Off-Meetings immer am Montag, unsere Close-Up-Meetings am Freitag, dann in der Woche feste Zeiten. Ne, aber auch versuchen wir natürlich dann nicht über die Zeit auszuarbeiten, was ja auch immer so ein bisschen Homeoffice geschuldet ist, dass man so 24/7 arbeitet. Also ja, wir regulieren das, sage ich jetzt mal. Aber ansonsten klappt es immer ganz gut. Und wenn wir uns halt immer einmal im Jahr auch, sag ich mal, durch verschiedene Länder alle zusammen kommen und uns jetzt physisch sehen, weil wir gerade als Einheit agieren und fungieren, dann passt das auf jeden Fall. Ja.
Ja, ich denke auch, das ist so, man kann da so das Beste aus beiden Welten irgendwie bei sich vereinen und Flexibilität und dann, klar, wenn man sie dann eben, ihr kanntet euch ja auch schon davor, so wie du erzählt hast, der Hans und du habt schon mehrere Projekte zusammengerockt, man weiß so ein bisschen, wie der andere tickt und dann, glaube ich, funktioniert das auch ganz gut, für zeitenweise wieder digital zu arbeiten und dann wieder sie mal zum Singen, also ja, da haben wir auf jeden Fall, ist jetzt da so ein positiver Wandel, positive Transformation, genau, die uns alle so ein bisschen ermöglicht, ja, anders zu arbeiten und vielleicht auch für unsere Gesundheit und für Wellbeing etc. Da zumindest diejenigen, bei denen es eben geht, also in Jobs, wo es möglich ist.
Also, wichtig ist immer natürlich, dass man sich irgendwann mal physisch sieht, ja. Also zum einen, und dass man halt auch ein Awareness dafür bekommt, Leute, auch, sag ich mal, wenn auch eine Mitarbeiterin, ne, das war so auch gerade die dunkle Zeit in Berlin im Dezember, so ein bisschen mental, also wir sprechen halt, sag ich mal, offen über Thematiken halt auch und schaffen halt auch ein Awareness, wenn, sag ich mal, der Drang besteht, doch wieder, ich meine, die Option steht ja immer mit den ganzen Büros, dass man sich trifft oder und, also die Flexibilität erhalten wir, aber auch natürlich, gerade weil wir ein Startup sind, eine offene Kommunikation, sehr viel Vertrauen, offen über Thematiken sprechen, aber halt auch Bildung mit Vorträgen, dass wir genau unseren Horizont erweitern, aber auch natürlich für Awareness für bestimmte Bereiche halt schaffen. Genau, so ein Safe Space.
Ja, ja, wie viele Leute seid ihr jetzt aktuell?
Wie viele Leute? Mhm. Also wir sind ungefähr so weltweit verteilt, so bei 20. Mhm. Genau. Wir haben ja gerade angefangen, also als erstes in Dach waren wir, Hans und ich, zu zweit. Dann kam unsere Projektmanagerin dazu. Dann haben wir, sind wir jetzt zu sechs. Dann haben wir immer so Praktis noch, weil wir auch mit Erasmus kooperieren. Bin ich immer super der Fan davon. Also sind wir ungefähr immer so 10 Leute. Jetzt stellen wir auch noch 2 Leute ein. Also wir wachsen stetig, gerade in dem Dachbereich. Und weil hier der Markt einfach so groß ist und hier so ein bisschen jetzt der Hauptfokus ist, natürlich.
Was war so die große Vision? Wo wollt ihr hier?
Wo wir hinwollen, ist wirklich die, was ich auch am Anfang gesagt hatte, die weltweit oder die erste Nachhaltigkeitsplattform, basierend auf No-Code, weil Circular Economy, Kreislaufwirtschaft ist super wichtig, um 2050 Ziele zu erreichen, um Umwelt zu schonen. Ich bin ja aus so einem kleinen Dorfi, komme ja aus Mecklenburg. Also ich liebe Natur, ich liebe Grün und durch dieses ganze Awareness, gerade auch von der Gen Z, ist es einfach High Priority für mich und für auch, sage ich jetzt mal, der Zukunft geschuldet oder die andere Generation, dass wir halt irgendwas für die Welt tun und einfach, dass unser Benehmen vorher von damals oder was historisch passiert ist, einfach dann zu verbessern. So, und das ist die Vision, auch gerade No-Code, Digitalisierung ist teuer, ne, aber durch No-Code, gerade da das Programmieren halt wegfällt und du nicht mehr programmieren musst, kannst du natürlich auch wunderbar gegen Skills Shortage, was wir auch haben an IT oder Data Scientist halt entgegenwirken und bist halt auch schneller so und halt Unternehmen Mittelstand gerade zu unterstützen, dass sie trotzdem das Potenzial entfalten können, würde ich sagen.
Ja, aber der Fokus, sage ich mal, in der Entwicklung bleibt jetzt erst einmal auf jeden Fall auf dem Hauptkunden von B2B, also im Bereich im Unternehmensbereich oder so, dem Privatkunden und dem sei Nachhaltigkeitsverhalten, das ist jetzt so ein Core-Schwerpunkt für euch als Entwicklungsperspektive oder denkt sie so in die Richtung?
Also wir haben natürlich den Fokus extrem auf B2B, ja, weil wir einfach da mehr Impact hinterlassen können, auch gerade Scope 1, Scope 2 ist fertig, Scope 3 wird jetzt im September gelauncht, also wirklich, was ist der Carbon Footprint, was sind die Greenhouse Gas, was sind die Emissionen und das praktisch wird langfristig oder kurzfristig jetzt entstehen, wo wir auch viele Unternehmen einfach unterstützen können, weil die ganzen Europäische Kommission so viele Regulatorien oder, sag ich mal, Ansätze geliefert hat, wo es in Zukunft halt hingehen soll. Und wir haben aber auch in Finnland beispielsweise ein Projekt gehabt, wo wir, das war aber auch für eine Firma, also B2B2C, sagt man ja immer so schön, wo man das Recycling Awareness von den finnischen Bürgern in der Stadt praktisch geweckt hat und man halt auch durch eine Web-Applikation einfach schauen konnte, wo zum Beispiel welcher Müll halt hinkommt, wie man das halt richtig tut und, sag ich mal, auch Bildung, wie es halt da aussieht und wo man sich halt aus Sicherheitsperspektive halt hinbewegen kann. Also da haben wir so diesen Consumer-Ansatz gehabt, aber ja, hauptsächlich B2B.
Ja, ist aber auf jeden Fall, denke ich mal, ein sehr spannender Bereich, wo sicher das ein oder andere Ideen in die nächsten Jahre hoffentlich noch mehr gefördert werden, gerade in Richtung Gamification und dann sozusagen über Gamification eventuell so dieses nachhaltige Lebensinspiration des Einzelnen irgendwie gefördert werden kann oder auch da Bildung darüber passieren kann und darf. Aber auf jeden Fall ist natürlich dieser ganze Unternehmensbereich sehr, sehr spannend und auch was die Daten anbelangt, natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und erzähl doch mal ein bisschen, wie geht's dir so, als es wäre ja immer in dem Thema, also Rollenvorbilder schaffen für Frauen, vor allem im Bereich Tech. Und du hast ja jetzt schon ein bisschen so aus deiner Geschichte erzählt, also du bist einfach schon sehr früh mit dem Thema Industrie, Technologien, was darüber alles ermöglicht werden kann, vielleicht durch deine Familie mit drangeführt worden. Wie geht's dir allgemein damit und in der Szene, sage ich mal, zu sein heute als 24-Jährige und Gründerin? Und wie kann man vielleicht schaffen, dass einfach nur mehr jüngere Frauen irgendwie sich motivieren, über, also so diese Angst vor der Technik, Technologie, diese Hürden abzubauen und so, dass wir auch da einfach zukünftig kein Problem mehr haben, mehr weibliche Vorbilder zu finden.
Komplett. Also das hast du genau, was du gerade am Ende gesagt hast, weibliche Vorbilder. Also da hat es sehr viel mit Awareness zu tun, ne? Dass man darüber austauscht, darüber spricht, dass man weibliche Rollenbilder einfach auch zeigt. Ja, auch, sage ich mal, medial, wo einfach das, ne, geht es wieder hier, Awareness, oder ist es wirklich so, Sichtbarkeit einfach erlangt wird, dass Leute das halt sehen und sagen, oh, das ist vielleicht auch eine interessante Branche, da könnte ich mich halt auch reinbewegen. Oder hey, Tech, wie geil, so, ne? Also man hat ja, klar, Tech immer so ein bisschen den nerdigen Charakter und stellt sich da immer so eine bestimmte Figur vor. Aber Tech einfach zum Beispiel geil zu machen, ja, also spaßig, du hast sogar Gamifications gesagt, dass da halt super viel Potenzial ist. Ich meine, bei uns auch mit 3D Digital Twins, wo man sich reinbewegen kann, wo man Maschinen steuern kann und. Also super viel Möglichkeiten, was gerade auch Digitalisierung, Bereich Nachhaltigkeit halt aufgetan wird, wie viele Challenges oder Probleme, das ist immer so negativ, aber Challenges, Herausforderungen einfach noch gegeben sind, die man in Zukunft lösen kann. Und ich meine, bei mir ganz klein war so, ich glaube, weil es war Papa und Opa irgendwie zum Geburtstag einen Trecker geschenkt haben. Da war so, ne, so Trecker, Autos eher und keine Puppen. Ich meine, es beginnt halt diese ganzen Stereotype, die bilden sich ja halt schon im Kindesalter. Wenn man sagt, so die ersten 7 Jahre sind am prägsamsten. Und wichtig ist hier auch und da auch, was die Bildung machen kann in der Schule, dass einfach Tech mehr gefördert wird. Und ich muss persönlich sagen, ich hatte zum Glück das Glück, in einer MINT-Klasse zu sein, also Mathe, Informatik, Naturwissenschaft, Technik, wo wir halt 4 Stunden pro Woche nochmal so Sonderunterricht bekommen haben, so wie programmiert man oder wie genau wird eine Brücke erstellt, welche architektonischen Prozesse oder, sag ich mal, Gedanken, Weisen herrschen da. Also wir hatten halt sehr, sehr viele Einblicke und das sollte natürlich auch öfters in der Schule Einzug finden, dass man praktische Erfahrungen bekommt, dass man extra Unterricht, irgendwelche AGs. Es gibt so eine wundervolle AG, Girls Tech heißen die, sind jetzt auch hier in Berlin. Tech for Girls hier in Berlin, die sich wirklich in der Schule halt extra AGs halt anbieten, wo halt Mädels einfach programmieren lernen. Also dass man halt die frühen Ansätze findet, aber auch wenn man halt wirklich aus der Schule raus ist, dass man sich vernetzen kann, austauschen kann, auch offen sein. Ich glaube, das ist immer so der beste Tipp. Auch wenn man jetzt auf LinkedIn, was ja auch mein Lieblingsnetzwerk ist, praktisch sich rumtümmelt, dass man, sag ich mal, hey, ich finde Automobilindustrie halt ganz cool oder die Chemieindustrie oder was auch immer, dass man sich einfach dann Experten holt, weil was ich auch früher gemacht habe, ist halt so random Leute, die ich halt cool fand, einfach auf LinkedIn angeschrieben habe und sag, hey, hast du Bock, irgendwie mit mir einen Kaffee zu trinken? Und die Leute sind ja bereit dafür, gerade auch Wissen zu teilen, aber auch Menschen halt hochzuziehen. Und ich glaube, das ist wohl auch das Wichtigste, auf Leute wirklich zugehen, sich die Infos holen, weil die Informationen sind ja überall verfügbar. Und wenn man hautnah erleben möchte, wie es bei, weiß nicht, Mercedes, BMW, was auch immer zugange geht, dann findet man die Experten halt wirklich online, ja? Oder man tauscht sich halt wirklich physisch aus mit einem Kaffee. Und ganz viele Leute kennenlernen bei Events beispielsweise und einfach interessiert durchs Leben gehen, ne? Dass es wirklich keine Grenzen gibt Genau, mein Stigma ist immer so, es gibt kein Limit. Also wirklich, kannst grenzenlos machen und dich halt hinbewegen, wo du halt möchtest. So, und es gibt kein geregeltes System oder, sag ich mal, Weg, den du halt gehen musst.
Was hast du eigentlich studiert?
Business Administration.
Ah ja. Ja, das ist dementsprechend ja auch wieder ein ganz gutes Beispiel. Also wir hatten auch in der letzten Folge mit zwei Gründerinnen gesprochen, die auch eine digitale Plattform aufgebaut haben und die dann auch gesagt haben, ja, sie sind im Prinzip ein Tech-Unternehmen, aber haben jetzt beide auch keinen Tech-Hintergrund und einfach auch da sozusagen diese Hürde nochmal so, diese mentale Hürde, die man sich vielleicht setzt, abzubauen. Also nur weil man jetzt nicht unbedingt Informatik oder Wirtschaftsinformatik oder dergleichen studiert hat, ist es jetzt nur keine Barriere, sage ich mal, sich trotzdem in einer technologieorientierten Branche dann tätig zu sein. Und gerade im Gründungskontext braucht's, so wie du das ja auch schon vorher ein bisschen beschrieben hast, braucht's ja in einem Team immer verschiedene Stärken und vor allem auch Diversität. Und da ist jetzt zum Beispiel bei euch ja der Punkt kulturelle Diversität. Also ihr habt da ja relativ schnell dann verschiedene Länder mit drin. Ihr habt Altersdiversität, sage ich mal, was du vorher schon angesprochen hast. Einfach dadurch bringt man die verschiedenen Perspektiven auch mit rein. Also weil natürlich jemand, der 60 ist, vielleicht nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf Dinge hat wie mit 24. Dann das Thema Geschlechterdiversität, also Frau, Mann. Also ich denke, wie stellt ihr dazu? Waren das bewusste Entscheidungen aber eigentlich so? Oder kam das jetzt eher durch Zufall, dass ihr da vielleicht als Startup auch schon recht divers irgendwie aufgestellt seid? Und wenn ja, welche Vorteile siehst du dahingehend?
Also bei uns ist das oder von mir auch eine bewusste Entscheidung. Ne? Also ich bin halt auch immer versucht oder wirklich Geschlechter halt auszugleichen, weil ich finde das auch gerade in der Branche, wo wir uns halt reinbewegt haben, Manufacturing, Logistics, ist es halt noch sehr männlich orientiert, würde ich sagen. Und ich finde es halt wunderschön, wenn man genau halt ausgeglichen ist, weil einfach eine ganz andere Dynamik. Also ich war mal in so einem Leadership-Netzwerk in Frankfurt und war noch jemand, der gesagt hat, wenn halt eine Frau nur im Raum ist, ist die ganze Dynamik einfach ganz anders. Und das stimmt einfach. Und gerade auch jetzt, dass wir als eine Einheit über die verschiedenen Länder halt agieren, bringt halt, wie du gesagt hast, Franziska, schon eine ganz andere Kultur halt mit, aber auch, wie wir halt verschiedene einfach Probleme oder Herausforderungen halt angehen und was wir halt für verschiedene Lösungen halt dann auf den Tisch kommen, praktisch bei einem Workshop beispielsweise. Und also ich bin total der Fan von Diversity und wir hatten, ich glaube, 7 Nationalitäten praktisch oder haben 7 Nationalitäten in unserem Unternehmen, von Italiener, Spanisch, ne, Finnisch, dann Indisch, Deutsch, Polnisch, Czech, also sehr, sehr viel, sehr, sehr diverse. Aber das macht es halt auch aus, weil alle arbeiten auf wunderbare Art und Weise einfach harmonisch miteinander, haben verschiedene Ideen, bringen verschiedene Kompetenzen ein, haben diese ganzen Erfahrungen, ne? Ich meine, jung, dynamisch, obwohl Hans, wenn er das jetzt hört, auch jung, dynamisch natürlich ist mit 62 noch. Das auf jeden Fall. Und wirklich jeder hat ein offenes Mindset und liebt es zu lernen. Und ich glaube, diese Komponente, gerade in einem Startup, Verantwortung aufnehmen, aber auch dieses Lernen hauptsächlich, also macht ein Startup eigentlich aus. Ja, dass jeder wirklich wissenshungrig ist, sich Sachen abschaut und fragt, wieder offen auf eine Kommunikation und. Und das klappt bei uns sehr gut.
Ja, super. Ja, ich finde, das ist irgendwie mir wichtig, vielleicht so diese Botschaft auch nochmal so mit raus zum Senden, dass man, wenn man sie als Startup-Team findet oder wenn man überlegt zu gründen, dass man sozusagen das auch als einen bewussten Entscheidungsprozess, also Diversität und dann einfach sie nochmal zum Anschauen, okay, welche Dimensionen gibt's auf dieser Diversitätenskala und wie entscheide ich mich bewusst für oder gegen eine gewisse Diversität? Ich meine, gerade am Anfang gründet man manchmal einfach auch, mit dem Naheliegendsten. Das kann dann einfach manchmal der, die Kommilitonin sei oder irgendwie Bekannte oder Bekannter, Nachbar, was auch immer. Aber dann, sage ich mal, gerade im nächsten Schritt, wenn es dann also um Investoren, Investorinnen-Suche geht oder Wachstum, dann einfach auch nochmal so wirklich zum Schauen, okay, wie sind wir eigentlich aufgestellt als Team, welche nicht nur auf dieser Fähigkeitenebene, sondern wie viel Diversität wollen wir oder brauchen wir auch als Startup-Team. Und ich denke, da ist schon nochmal einiges an Potenzial, das so mit in diesen Gründungsprozess mitzudenken zumindest und dann sich eben halt auch in die verschiedenen Phasen bewusst dafür oder dagegen zu entscheiden.
Komplett, ja. Also wir haben auch alle im Team, finde ich, auch eine andere Generation, also nicht alle im Team, aber sag ich mal von dem Gründungsteam, also ich bin ja Gen Z, dann ist Hyatt, mein anderer Mitgründer, Gen X, glaube ich, unser CTO ist Gen Y und Hans, das gehört halt zu den Boomern. Und das finde ich halt super interessant und ja, finde ich auch schön. Also das haben wir auch vor 2 Wochen erst gemerkt und dachten so, ach, das ist ja witzig. Haben wirklich alle Generationen so abgedeckt, die es halt geht.
Wie ist Gen Z charakterisiert? Also deine Generation sozusagen?
Weil wir wirklich alles schnell machen, ne? Digital, ja. Ne? Sehr, sehr schnell und digital, ne? Wo ich sage, lass uns Slack benutzen und so, ne? Also ging halt gleich los, okay. Und dann habe ich noch eine weitere, also ich habe halt am Anfang Prozesse geschaffen, ne? Weil sage ich mal auch, an welchen Arbeitsweisen, wie tun wir das, wie strukturieren wir uns, gerade auch da wir digital arbeiten, wie machen wir das alles? Und so brauchst du ja wirklich, es muss ja alles übereinander abgestimmt sein, weil du halt die Person nicht tagtäglich im Büro siehst und nicht sagen, hey, weiß nicht, hi Hans, lass uns das mal annähern oder das und das. Und gab's schon, wie gesagt, jetzt in Finnland, ne, ran oder Workshop, ich bringe euch das bei, wie man jetzt ein bestimmtes Tool halt nutzt, so, ne, und einige Personen haben es dann schneller gemerkt, andere halt weniger schneller, also da unterscheiden sich schon Generationen halt auch, aber ich meine, ja klar, weil unsere Generation oder auch Gen Y ist ja praktisch mit Digitalisierung, Social Media, ganzen Online-Tools halt aufgewachsen und ich glaube, da fuchsen wir uns halt in dem Sinne einfach deutlich schneller rein und dann gibt es noch andere Aspekte, die ich jetzt aber nicht nenne.
Und wie profitierst du so dann, sag ich mal, von der Erfahrung jetzt vom Hans zum Beispiel, was darfst du jetzt sagen, was er zum Beispiel so durch die Boomer-Generation vielleicht dann irgendwie bei, welchen Input bringt er so mit rein?
Ja, er bringt wunderbaren Input im Technischen rein, also von Hans lerne ich gerade auch technisch sehr, sehr viel. Weil er schon seit 38 Jahren nichts anderes macht als Lösungen. Seine Perspektive einfach auch nochmal, weil er ja im Konzern gearbeitet hat. Na, wie strukturiert man das auch? Ist bei uns auch interessant, wenn wir beispielsweise wachsen. Also, weil meine Kompetenz bezieht sich ja auf Startup und ein bisschen darüber hinaus. Aber gerade so Großkonzern, an der Wachstum mit sehr schnell Einstellen von Mitarbeitern. Wir haben vor, dieses Jahr noch in die Finanzierung zu gehen. Also dann wird es natürlich ganz schnell, ne, ganz schnell Prozesse, das ist gut. Aber dann sag ich mal auf diesen Draufblick, wie sieht das halt bei den ganz Großen aus und wie machen die das, dass wir uns natürlich auch fokussieren können, so nach oben zu gehen. Das finde ich ganz spannend. Und auch wenn er genau technische Herausforderungen einfach avisiert, zu sagen, wie kann man das halt machen? Ja, oder wie haben wir das damals bei dem und dem halt gemacht, noch zu Microsoft-Zeiten beispielsweise. Das ist halt immer super interessant. Und manchmal muss man irgendwie mal zurückholen, weil einfach er liebt Tech so und ich bin halt immer super begeistert und ich liebe halt auch Tech und genau, wenn er immer so technisches Wissen halt teilt, das finde ich immer sehr wertvoll, kann ich sehr viel von ihm lernen, muss ich sagen.
Und zum Thema Finanzierung, also weil du gerade das Stichwort genannt hast, das heißt, ihr werdet euch finanzieren über Venture Capital oder Business Angel oder was sind so die nächsten Schritte dahingehend?
Also wir müssen auf jeden Fall unseren Growth, unser Wachstum halt supporten. Das ist, sage ich mal, das Ausschlaggebende, weil jetzt sehr, sehr viel ongoing ist bei uns, auch an Projekten. Das heißt, um halt das nächste Level halt zu erreichen, wollen wir halt Gelder einsammeln. VC ist ja gerade, ich habe mich mit einem Kollegen jetzt am Wochenende unterhalten, der kommt aus diesem ganzen VC-Sektorraum, ist jetzt ein bisschen schwierig, gerade auch durch die marktwirtschaftliche Lage. Ne? Jeder halt so, sag ich mal, sein Geld so zurück, gerade die VCs. Family Offices ist wahrscheinlich auch ein guter Deal, weil Family Offices vielleicht nicht zu den Zügen gekommen sind, sondern eher die VCs. Ne? Dann Business Angels investieren, was ich gehört habe, so nach wie vor. Aber da wir auch eine etwas größere Runde anstreben, denke ich, wir tendieren zu den größeren Sachen. Und da sind wir jetzt auch schon in Gesprächen. Und werden jetzt so in den nächsten Wochen unsere Präsentationsmaterial nochmal überarbeiten Richtung Finanzierung, dass wir da auch wirklich dann im nächsten Monat halt in die vollen Züge gehen können.
Ja. Also von was für einem Volumen reden wir da so?
Also von mehreren Millionen. Also ich will jetzt keine Zahlen nennen, weil wir das ja auch nicht offen kommuniziert haben, dass wir raisen wollen. Aber schon, sag ich mal, in der Größenordnung, um einfach die verschiedenen Parteien zu unterstützen. Und weil wir auch sehr viel vorhaben mit unserer Plattform. Wir arbeiten ja jetzt mit Brandenburg zusammen, haben jetzt ein sehr großes Projekt. Und da wird noch auch sehr, sehr viel passieren, auch Richtung jetzt Nachhaltigkeit und Daten. Und haben wir eine sehr große Vision, wo es eigentlich hingehen soll.
Genau. Und dann praktisch Richtung weitere Expansionen in andere Länder, oder?
Nee, das nicht. Also wir wollen uns natürlich jetzt erstmal aufbauen hier, sag ich mal, ein Dach. Ich meine, Dach ist halt ein super großes Potenzial. Spanien auch. Ne, die Nordics weiter noch ausführen. Italien soll auch noch hinzukommen. So, aber erstmal wirklich hier Dach fokussiert. Und hier, weil ich meine, ganze Manufacturing Companies, Logistics Companies müssen sich halt alle umstellen. Jeder sucht nach irgendwelchen Lösungen. Der Markt ist auch so ein bisschen verwirrt. Was ist jetzt so die beste Lösung? Na, ich meine, nur cool bei uns ist natürlich, dass wenn Regulatorien sich ändern, können wir die Lego-Bausteine, wie so ein Lego-Baukasten, kannst du es vorstellen, kannst du einfach austauschen, weil es halt kein Code erforderlich halt ist. Das heißt, du musst dann nicht von vorne starten wieder, um den ganzen Code zu schreiben. Das ist halt super effektiv und darum ist auch unsere Lösung und der No-Code-Markt wächst ja rasant. So, der ist, ne, so, sag ich mal, die Zukunft, sagt man ja. Also, the future of coding is not coding at all. Und dann geht halt der CEO und das ist, ja, also klar, also das ist.
Ja, ich stelle es mir so ein bisschen vor, wie im Prinzip, also der ganze Website- oder Grafikdesign-Markt, der als zumindest ich in der Abi gemacht habe, war sozusagen eine Website bauen, das war nur so irgendwie richtig, du musstest programmieren können, du musstest richtig, richtig viele Fähigkeiten haben und heute kannst du halt natürlich auch über sämtlichste Anbieter mit Baukasten setzen, die relativ früh dann zwar nicht so ganz individuell, wie wenn man es natürlich selber kann, aber halt schon ziemlich gut angepasste Seiten irgendwie kreieren. Ich meine, da gibt es natürlich dann auch wieder negative Stimmen, die dann halt sagen, ja, okay, das schaut dann irgendwie auch alles irgendwie irgendwann gleich aus, aber trotzdem so vom Prinzip her oder wie jetzt Canva, sage ich mal, die ja irgendwie dann so diese ganzen Designlösungen bieten für Nicht-Designer oder Nicht-Grafiker und du kannst relativ schnell ganz gute Layouts irgendwie produzieren und ich schätze mal, also zumindest das sind so die ersten Bilder, die so in meinem Kopf kamen, als du das mit No-Code erwähnt hast, sage ich mal, nur in einem anderen Kontext halt angewandt. Und das ist natürlich, wenn man dadurch dann relativ schnell irgendwie auch noch einen positiven Beitrag für unsere Umwelt und für die Nachhaltigkeitsstrategien. Also ich denke, es kann nur so funktionieren, wenn es halt einfach effizient Baustein modullastig irgendwie individualisiert, flexibilisiert für Unternehmen machbar ist. Und dann glaube ich, ist die Überzeugung, ja, braucht man immer viel Überzeugungsarbeit leisten, schätze ich mal.
Richtig, korrekt. Nee, voll. Also das ist voll gut wieder gespiegelt und gesagt, Franziska. Genau so ist es. Ne? Also wirklich, wie kann man Webseiten bauen, bloß auf Industrieebene mit Datenvisualisierung und irgendwelchen Prozessen. Genau.
Also wir haben ja jetzt halt schon irgendwie so öfter über Vorbilder irgendwie gesprochen und dann gibt es ja bei uns immer so die Frage nach den fünf, den Top Fives, sag ich mal. Hast du so fünf Vorbilder, die dich auf deinem Weg als Gründerin begleitet haben?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Also ich glaube, dass ich einfach viele Leute in meinem Umfeld auch gehabt habe oder im Laufe der Journey, oder in der Journey ist ja immer eine Reise, in der ich mich gerade befinde und sehr viele Leute auch anschaue und sage, wie agieren sie halt zum Beispiel in der Öffentlichkeit, wie benehmen sie sich, was kann man vielleicht auch selbst abschauen und für sich, sage ich mal, implementieren und dann natürlich auch zu reflektieren, was so an sich halt genau man halt verbessern kann oder ne, noch ein bisschen zu optimieren und. Aber so an sich so fünf Leute zu nennen, fällt mir eigentlich an sich schwer, weil es einfach eine große Anzahl von Menschen waren, die ich einfach genial finde und fand. Und wo ich mir also ein bisschen so ein paar Stücke rausgepickt habe.
Dann lass uns vielleicht doch die Frage ein bisschen umformulieren und sagen dann, also vielleicht gibt's ja so bestimmte Eigenschaften, also von den Menschen, die dir eben auf deinem Weg begegnet sind, die du eben für dich abgeschaut hast. Und vielleicht magst du da irgendwie so deine Top 5 Charaktereigenschaften, die du bewundernswert findest und die du sozusagen, wo du gesehen hast und dir gedacht hast, so hey, das kann ich vielleicht auch so in meinem eigenen Skillset irgendwie nur ganz gut gebrauchen.
Komplett, ja. Also so das eine bewundernsamste fand ich immer dieses gezielte Netzwerken. Wirklich auch, wie kann man ein Support-Netzwerk kreieren? Wie kann man vielleicht Netzwerkeffekte erzeugen? Und halt Menschen zusammenbringen, die sich einfach untereinander halt auch Wert geben. Ne? Und da, das würde ich jetzt auch in Zukunft noch planen, so eine Art Essen, also so ein Dinner, für verschiedene Akteure in einem Bereich, wo sich Leute einfach ja austauschen können, auch mehrwert, sag ich mal, voneinander haben. Also wirklich dieses gezielte Netzwerken, Leute zusammenbringen, aber auch mit anderen Menschen zu interagieren. So, die zweite Sache ist Fragen. Also großes, ne, Success, was macht Success aus? Großer Teil ist wirklich zu fragen, nach Unterstützung zu fragen, Hilfe zu fragen, aber auch, wenn man irgendwas nicht verstanden hat. Ich war immer, sag ich mal, die Person in der Schule, wo alle gesagt haben, Miriam, reicht jetzt auch mal mit den Fragen, wenn ich das nicht verstanden habe. Ich gesagt, hey, that's your job, man, to woman, to explain me that. Genau, wo ich dann immer gesagt habe, ist mir auch egal, ich will es jetzt wissen, wie es halt funktioniert, auch wenn ich es jetzt nicht verstanden habe. Und alle immer so, es reicht doch jetzt, Miri, schon wieder, ist so viel, bla. Aber das ist wirklich, sag ich mal, der Schlüssel auch zum Erfolg. Oder dass man halt auch Leute, genau, also fragt nach Wissen, nach Kontakte, ne, sag ich mal, Mehrwert miteinander kreieren oder füreinander kreieren. Das ist so das Wichtigste. Zweite. Dann natürlich die dritte Sache, auch sich zu zeigen, also nicht jetzt in der Kammer halt irgendwie arbeiten und also ihr eigenes oder dein eigenes Ding halt zu machen, das halt auch, aber halt auch das öffentlich zu kommunizieren, weil durch die öffentliche Interaktion, gerade jetzt auch auf LinkedIn, kommen einfach super viele Opportunities, Möglichkeiten auf dich zu, wo Leute sagen, hey, ich habe gerade das gesehen, mega cool, hast du zum Beispiel an die oder den gedacht, so ist es jetzt beispielsweise mit der BMB Foundation, geklappt, dass genau jemand, Thomas, auf mich aufmerksam wurde und gesagt hat, hey, hast du Bock mitzukommen zum Responsible Leadership Netzwerk und. Also das beispielsweise dann natürlich auch Herausforderungen halt anzunehmen, also freakig zu sein und dich halt wirklich mal in ja Situationen halt zu pushen, wo du sagst, oh, ich fühle mich halt mega uncomfortable, aber you know, I can learn from that. Also wirklich so offen zu sein oder einfach mal zum VC zu pitchen, auch wenn man gerade vielleicht auch kein Funding braucht, einfach mal zu sehen, wie es halt ist oder wie es halt in Zukunft sein kann. Und die fünfte Sache ist, was ich sehr beeindruckend finde, auch von meinem Netzwerk, ist, es gibt so eine Optimierer-Freaks, die halt, sag ich mal, den ganzen Tagesablauf halt perfekt halt abstimmt. Ne? Und ich habe es auch eingeführt, wo ich immer sage, wöchentlich setze ich mich halt hin und sage, okay, was ist jetzt diese Woche passiert? Was kann ich besser machen? Wie plane ich jetzt mal meine nächste Woche? Und das Ganze mache ich immer so alle 6 Monate halt richtig, wo man sagt, so Halbjahresreflexion. Und dann halt auch nochmal für das Jahr setze ich mich halt immer nach Weihnachten 5 Tage wirklich hin und sagst so, hey, wie war jetzt dein Jahr? Was möchte ich halt das andere Jahr halt erreichen? Auch reichen bedeutet halt nicht immer Karriere. Reichen bedeutet für mich, wirklich Erfolg zu haben in den verschiedenen 7 Lebensbereichen, die ich für mich jetzt definiert habe. Ja, Familie, Freunde, das Soziale, Wissen, ne, Hobbys, sage ich jetzt mal, und dann halt Karriere und noch die ganzen anderen. Also Sport und Gesundheit natürlich auch nicht zu verfehlen und nicht zu missen. Ganz wichtig ist das. Und das ist, sage ich mal, für mich Erfolg, wirklich den Ausgleich und Harmonie in den verschiedenen 7 Lebensbereiche zu erzielen. Und genau, also da kann man auch, gerade wenn man sich mit anderen GründerInnen oder Leuten halt austauscht, auch sehr viel erfahren, ne, was die, sage ich mal, für Eigenschaften haben und was du vielleicht auch selbst implementieren kannst.
Ja, das sind doch abschließend 5 sehr gute Tipps, die man irgendwie für sich selber mitnehmen kann. Und ich glaube auch diesen letzten Punkt, was bedeutet Erfolg für einen selber? Und fand ich jetzt irgendwie auch einen ganz schönen abschließenden Satz, so dass, also, oder Gedanken, diese ganzheitliche Sicht, die du da praktisch für dich anwendest. Also, dass man nicht nur den einen Bereich unabhängig von den anderen sieht, sondern einfach ganzheitlich auf sein Leben schaut und sagt, okay, wie kann ich das, manchmal ist vielleicht der Bereich erfolgreicher, manchmal der, aber wie kann ich es so insgesamt vielleicht in Einklang miteinander bringen? Und genau, nur wenn sozusagen ja ich auf mich selbst achte und was du ja schon genannt hast, egal ob das jetzt Gesundheit, Weiterentwicklung, Weiterlernen, so wenn ich auf mich selbst achte, dann kann ich praktisch ja auch wieder was Positives rausgeben in die Welt, in die Gesellschaft. Und ich denke, das sind ganz inspirierende Abschlussworte, oder? Und freue mich sehr über dieses schöne Gespräch mit dir, virtuell zwischen München und Berlin, und wünsche euch für euer Finanzierung und für die weiteren Schritte auf jeden Fall alles erdenklich Gute und freue mich weiterhin über LinkedIn von dir zu hören, zu lesen, und danke für deine Zeit, Miriam.
Danke, Franziska, für den wundervollen Abschluss, und wenn ich nach München komme, dann catchen wir uns auf jeden Fall mal ab, weil du nach Berlin, da freue ich mich sehr, oder würde ich mich sehr freuen. Danke,
auf jeden Fall, sehr gern. Ciao.
Ciao.
This was 5, your university podcast on female entrepreneurship. We hope that today's episode sparked your curiosity and leaves you feeling inspired and motivated to explore further. Follow us on Spotify, Deezer, iTunes, or Google Podcast to never miss upcoming insights on inspiring startup stories. Thanks for listening, and until next time.